Missing Link Original.
Herzlich willkommen oder auf Arabisch Ahlan wa Sahlan. Mein Name ist Karim El Gohari und das ist mein Podcast Nahost, nah dran. Eine Art Orient Express mit der Endstation Wirklichkeit. Die arabische Welt mal mit dem Weitwinkel analysiert, mal reingezoomt, aber immer auf Augenhöhe. Ja, wie groß ist eigentlich die weite Welt, die wir durch das mediale Schlüsselloch zu sehen bekommen? Das ist die Frage, mit der ich mich in dieser neuen Podcast-Folge beschäftigen möchte. Es geht praktisch um das Lebenselixier meiner letzten 35 Jahre als Korrespondent. Es geht um Auslandsberichterstattung. Wie ist die im deutschsprachigen Raum aufgestellt? Wie hat sich die in den letzten Jahrzehnten verändert? Und welche Rolle spielen dabei die sozialen Medien, auf denen die Menschen mitunter viel mehr Ausland ausgesetzt sind, als sie dann zum Beispiel in den Abendnachrichten zu sehen oder in den Zeitungen zu lesen bekommen? Und wo sind die blinden Flecken in der Auslandsberichterstattung? Wie haben neue Technologien diese in den letzten Jahren verändert, auch schneller gemacht, aber eben nicht unbedingt besser? Es gibt also viel zu besprechen und ich freue mich heute ganz besonders auf meinen heutigen Gast, den langjährigen Auslandsradiochef beim ORF, Hartmut Fiedler. Ich muss dazu sagen, es gibt Auslandschefs und es gibt Auslandschefs oder Chefinnen und Hartmut war einer meiner absoluten Lieblingskollegen, Lieblingsauslandschefs beim ORF. Unglaublich kompetent, was die Weltlage angeht. Auch irgendwo ein wandelndes globales Lexikon, übersprudelndes Wissen und jederzeit diskussionsfreudig und immer voller Ideen. Hoch respektiert von allen Auslandskollegen und Kolleginnen. Wir haben oft eben auch miteinander geredet, nicht nur darüber, welcher Beitrag in welcher Länge wo unterkommt, sondern einfach oft auch gute inhaltliche Gespräche geführt, manchmal sogar auch Streitgespräche am Telefon, manchmal sogar sehr hitzig, aber immer, glaube ich, für beide Seiten fruchtbar und immer sind wir in all dieser Zeit Freunde geblieben. Ja, Hartmut, schön, dass du da bist. Das war jetzt sozusagen meine ganz persönliche Vorstellung von dir. Ich wollte einfach mal zum Ausdruck bringen, wie sehr ich dich und deinen Tiefgang schätze. Aber jetzt vielleicht mal zuallererst die Frage, wann warst du Auslandschef und was macht so ein Auslandschef eigentlich?
Also zuallererst herzlichen Dank, Karim. Ich hoffe, ich werde mich deiner Wertschätzung würdig erweisen.
Da bin ich sicher.
Auslandschef im Radio, vor allem für die Journale zuständig, war ich von 2007 bis 2016, also eine ganz schön lange Zeit. Ich war davor 10 Jahre Korrespondent in Washington und Berlin, bin dann nach Wien zurück aus Berlin und habe die Auslandsredaktion übernommen und mich gekümmert darum, dass wir im Radio das machen, wovon ich ausgegangen bin, mit meinem Team, dass es die Leute interessiert.
Aber was ist so ein Arbeitstag eines Auslandschefs? Was macht der?
Eine deiner früheren Kolleginnen, Cornelia Wospanik, Korrespondentin in Rom, hat fälschlicherweise behauptet, ich würde nie schlafen. Tatsache ist, man geht ins Bett oder ich bin ins Bett gegangen, habe mir die letzten Berichte angehört, angeschaut, gelesen. Je nach Tageszeit hat man, wenn es ruhiger ist, auch Zeit für die etwas profundere Beleuchtung eines Themas und bin dann in der Früh aufgestanden und habe versucht, mir zu überlegen, was sind die Themen, woran sind die Leute interessiert, was muss man tiefer, wo muss man tiefer reingehen, was bedarf überhaupt einer grundsätzlichen Orientierung nach dem Motto, was ist passiert, wann, wo. Und dann kommt die Frage nach den Auswirkungen, den Folgen, welche sein könnten, sehr private, sehr internationale, sehr lokale, sehr regionale, kann alles sein.
Ja, und dann haben wir natürlich gerade, also wirklich im Moment ganz speziell eine Situation, wo man einfach sieht, wie Dinge, die hier tausende Kilometer entfernt passieren, irgendein Krieg im Iran, Schließung der Straße von Hormuz und dann fährt fährst du von nach Hause erstmal zur Tankstelle und merkst den Unterschied und dass es eben dich doch betrifft. Also dass es eben nicht vor deiner unmittelbaren Haustür aufhört, was dich betrifft.
Und das ist vielleicht das Herausfordernde, aber auch zugleich das ungemein Spannende an der Berichterstattung über das, was im Ausland passiert, die Zusammenhänge klar machen. Welche Folgen hat es, wenn dieses oder jenes passiert? Also zum Beispiel die Straße von Hormuz eine einzige Kolonne von Schiffen ist, die nirgendwo hinfahren können. Was bedeutet es, wenn die USA finden, nur weil sie können, brechen sie einen Krieg vom Zaun?
Und ich glaube, was wir oft haben in der Auslandsberichterstattung, dass wir dann eben, da gibt es diesen großen Event natürlich von 9-11, da dreht sich auf einmal alles um 9-11, aber manchmal fallen die Dinge da vom Himmel, habe ich den Eindruck. Also bei der Auslandsberichterstattung habe ich immer das Gefühl oft, dass wir als Korrespondenten irgendwo rumsaßen, sozusagen mit angezogenen Stiefeln und gewartet haben, wo brennt es als nächstes und dann die Stange runtergerutscht sind, um dann dahin zu fahren zum brennenden Haus. Und was wir nicht so häufig gemacht haben, gerade der Auslandsberichterstattung und was vielleicht in der Innenpolitik mehr stattfindet, ist Prozesse zu berichten, damit Dinge eben nicht vom Himmel fallen, sondern Leute vorher schon gemerkt haben, aha, da braut sich im Nahen Osten irgendwas zusammen, was möglicherweise irgendwann zu unserem Problem wird. Und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, ein Krieg in Georgien. Und dieser Krieg in Georgien, der fiel wirklich buchstäblich vom Himmel. Die Leute haben vorher noch nicht gehört, irgendwas. Also dass wir häufig so in der Auslandsberichterstattung eigentlich keine Prozesse berichten, sondern wirklich nur von Event zu Event hopsen.
Ich glaube, wenn man es ihnen erklärt, kann man sie für alles interessieren. Nur der erste Schritt ist, glaube ich, sich selber zu sortieren. Weil wir sind oft einfach bestürzt und erschreckt, so wie es ganz selbstverständlich ist, angesichts eines monströsen Terroranschlags. Und wir brauchen dann selber Zeit, ein bisschen darüber nachzudenken, einfach herauszufinden, was ist da passiert, wem ist was widerfahren. Woher rührt das, diese Feindseligkeit, mit der wir plötzlich konfrontiert sind, die wir vielleicht bis dahin nicht wahrgenommen haben? Die ist plötzlich da und die fordert Opfer. Und zwar ganz, ganz brutal. Und damit müssen wir uns, glaube ich, selber erst auseinandersetzen. Und erklären kann ich es ja eigentlich erst dann, wenn ich selber einigermaßen verstehe, worum es geht, woher es kommt, was die Vorgeschichte war, was war denn am Tag davor, in der Woche davor, im Monat davor, im Jahr davor. Und mitunter sind wir Archäologen, weil wir draufkommen, der Nahostkonflikt hat nicht begonnen im Oktober 2023 und auch nicht 2000 und auch nicht 1967 und auch nicht 1948 bei der Gründung, also jedenfalls der UNO, von der UNO gegründeten Staaten Israel und Palästina, sondern das hat einfach viel längere Wirkungsgeschichte.
Ja. Ich meine, bei der Außenpolitik wird ja viel subsumiert. Also das ist, irgendwo ist es auch zum Beispiel die EU. Ist natürlich letztlich auch Ausland, aber eigentlich ist die EU-Geschichte, Berichterstattung so ein bisschen was wie eine Verlängerung der Innenpolitik auf irgendeine Art und Weise. Oder Querschnitt oder Quer, ja genau.
Querschnittsmaterie, also alles, würde ich sagen.
Alles, was darüber hinausgeht, also über diese EU-Berichterstattung, alles, was darüber hinausgeht, hat ja meist immer mit Krisen und Kriegen zu tun. Ja, also mit wenigen Ausnahmen. Dann hatten wir die Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren. Und nun seit ein paar Jahren den Ukraine-Krieg, da hat man auf einmal gemerkt, die Kriege, die sind manchmal ganz nah an uns dran, also auf einmal nicht mehr so weit weg. Aber sind diese Kriege und Krisen eigentlich sozusagen die Butter auf dem Brot der Auslandsberichterstattung oder?
Nein, aber sie lassen sich natürlich nicht ignorieren. Niemand, der halbwegs bei Trost ist, würde sich jetzt einbilden, der Überfall Russlands, der Beginn des Krieges in der Ukraine, ist ein Thema, das wir umschiffen wollen oder können. Nein, wir können nicht, weil es natürlich eine unglaubliche Wirkung nach sich zieht. In dem Fall innerhalb von 4 Jahren den Kontinent verändert hat, politisch.
Also sozusagen der Krieg nahe an mir dran, also in dem Fall jetzt zum Beispiel letztlich in der Ukraine. War es ja so ein bisschen, was ich damals am Anfang gerade bei der Ukraine-Berichterstattung wirklich faszinierend fand, ist, dass es anders berichtet wurde als Kriege, die weit weg sind oder die Kriege, die im Nahen Osten sind oder irgendwo anders auf der Welt, dass das auf einmal, dass wir ganz viele, ja, wie soll ich sagen, menschliche Geschichten bekommen haben, Geschichten, die an Menschen entlang erzählt wurden, mit denen sich die Leute dann eben identifizieren konnten. Ich kann mich erinnern, als die Massengräber dann damals gefunden wurden nach Buchta und ganz viele menschliche Geschichten. Und ich hatte damals eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, jetzt, weil es so nah dran ist, die Kriege an den Menschen, an den Österreichern oder den Deutschen oder was, habe ich das Gefühl, okay, jetzt wird sozusagen die menschliche Seite eines Krieges das erste Mal berichtet und habe dann gedacht, vielleicht ist das der neue Standard. Vielleicht ist es der neue Standard der Auslandsberichterstattung. Und dann habe ich aber dann wieder, gab es andere Kriege dann, ob es Gaza war oder was, dann war diese Komponente wieder auf einmal weg. Ja? Also das war ein sehr kurzzeitiges Phänomen. Wir hatten Massengräber in Gaza, von denen kein Mensch mehr geredet hat und vor allem keine einzige individuelle Geschichte erzählt wurde da. Da hat es dann wieder sozusagen, manchmal hat die Auslandsberichterstattung auch eine rassistische Komponente, würde ich sagen, ne? Oder wie würdest du das bezeichnen?
Es gibt sicherlich Ressentiments. Es gibt auch ganz praktische Hindernisse. Also wenn wir kurz bei Gaza bleiben, die Israelis lassen niemanden nach Gaza rein. Das heißt, man kann dort keine Menschen treffen und fragen, nur über Umwege. Und das lässt halt eine Berichterstattung, an der die Menschen, die Hörer, die Seherinnen, die Leser teilnehmen, nicht so leicht zu. Und die Israelis machen das ja nicht unabsichtlich. Also Gaza ist 3 Jahre nach dem entsetzlichen Massaker, das die Hamas in Israel angerichtet hat, nach wie vor eine Sperrzone. Unter der totalen Kontrolle der Israelis. Und nicht zugänglich für Journalisten. Es gibt.
Das ist tatsächlich, das ist der erste. Also ich habe ja in meinen 35 Jahren als Korrespondent wirklich viele Kriege mitgemacht. Und es ist wirklich der erste Krieg in meiner gesamten journalistischen Auflaufbahn, aus dem ich vollkommen ausgeschlossen war. Das ist mir noch nie so passiert.
Dagegen laufen die Medien ja auch Sturm. BBC, die ARD zum Beispiel, die haben alle immer wieder in Israel dafür lobbyiert, lasst uns rein. Aber es ist kaum möglich, es gibt hier und da Stippvisiten, um das ein bisschen sarkastisch zu formulieren.
Ich wollte jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Also wenn ich mir diesen Konflikt anschaue, und ich jetzt habe es nochmal verglichen mit der Ukraine, mit diesen Massengräbern damals in der Ukraine. Und dann gab es die ersten Massengräber in Gaza. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann angerufen und habe gesagt, wir haben hier Massengräber unter den Palästinensern. Es gibt Videos dazu, es gibt zahlreiche Aussagen von den Palästinensern über diese Massengräber. Und dann wurde mir gesagt, na, die Geschichte machen wir erst, wenn es eine Bestätigung von der israelischen Armee gibt. Da habe ich mir gedacht, hä? Also wenn man jetzt irgendwie in der Ukraine Massengräber findet und dann sagt man irgendwie in der Auslandsberichterstattung, na, die Geschichte machen wir erst, wenn es eine Bestätigung von der russischen Armee gibt, würde sich ja jeder auf den Kopf fassen. Ne? Also das waren etwas merkwürdige Geschichten, die da immer wieder gelaufen sind.
Ganz entscheidend, das, was wir vorher schon angesprochen haben, Israel lässt Journalisten nicht in den Gazastreifen. Die Berichterstattung aus der Ukraine war immer möglich. Nein, nicht immer überall und komplett. Ja. Aber das war ein großer Unterschied. Wir wussten, was es im Osten, also in den russischen Gebieten, wie es da zugeht. Also die Russen schon wesentlich früher besetzt haben. Und wir haben dann in der Ukraine besichtigen müssen, was die Russen dort angerichtet haben. In Städten, in denen wir ein paar Jahre davor Europameisterschaften gefeiert haben im Fußball, in Stadieneröffnungen, in Kharkiv. Ich kann mich gut erinnern, und plötzlich wird diese Stadt demoliert, weil es dem Zaren gefällt, weil er findet, die Ukraine hat kein Recht, ein unabhängiges Land zu sein und unter russischer Kontrolle stehen muss.
Aber lassen wir da die Auslandsberichterstattung nicht zu schnell vom Haken, wenn wir einfach nur sagen, ja, was da sicherlich ein Problem ist. Das Problem ist, dass keine Journalisten rein konnten. Aber ist das das einzige Problem, warum man so unterschiedlich über solche Dinge berichtet?
Nein, und ich will es mir oder uns auch nicht zu leicht machen. Da mögen auch noch andere Dinge und Facetten eine Rolle spielen oder nicht mögen, sondern sie werden spielen. Sie spielen kulturelle Nähe, religiöse, also einfach in der Ukraine schon alles, also um das jetzt runterzubrechen, ganz, ganz einfach. In der Ukraine schon alles so aus wie hier. Und sie sprechen eine slawische Sprache, aber das ist Osteuropa. Das sind wir. Während hingegen in Gazastreifen, um jetzt wieder dabei zu bleiben, noch einmal da zu bleiben, oder jetzt meinetwegen auch im Libanon oder in Syrien, da sind überwiegend Muslime. Also da geht es plötzlich um den Islam. Es geht um Leute, deren Lebensweise wir zum Zweiten auch nicht wirklich kennen, deren Leben wir auch nicht nachvollziehen können und wollen. Ja,
wir könnten das schon. Wollen, glaube ich, ist das entscheidende Stichwort. Weil, ich meine, letztendlich, wenn man sich das überlegt, also irgendeine palästinensische oder ukrainische oder österreichische Familie wollen ja im Grunde genommen auch ähnliche Dinge. Die wollen ein einigermaßen vernünftiges Auskommen haben, damit sie sich keine Sorgen machen finanziell. Die wollen in Sicherheit und Frieden leben, die wollen, dass ihre Kinder eine vernünftige Ausbildung machen. Da unterscheiden sie sich ja in gar nichts. Und trotzdem machen wir solche heftigen Unterschiede, wenn wir da drauf schauen.
Also ein Aspekt, den man, glaube ich, auch berücksichtigen muss, ist die Flüchtlingskrise als Folge der Einwanderung, von der wir ein wenig überrascht waren, glaube ich, aus Syrien. Nach einem Gefolge des arabischen Frühlings. Und wir haben plötzlich, ich meine, wir wussten das ja alles, also nur die Leute sind plötzlich nicht mehr in Jordanien geblieben oder im Libanon geblieben oder in der Türkei, sondern sie sind weitergezogen und plötzlich waren sie da. Und das waren nicht ein paar hundert oder ein paar tausend und ein paar zehntausend, sondern es waren ganz, ganz viele, einfach einige hunderttausend. Und ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, Vergleiche anzustellen, als Jugoslawien auseinandergefallen ist. Da war die Nähe zu denjenigen, die plötzlich in der Bredouille waren, sehr viel stärker, sehr viel größer. Also mit Slowenen, mit Kroaten, mit Serbinnen, mit Bosniaken haben wir in unserer Geschichte immer wieder zu tun gehabt. Zum Teil, weil sie sie auch geholt haben. Ob jetzt als Gastarbeiter oder davor. Und diese Nähe ist natürlich ein ganz anderes Fundament, als es zum Beispiel eine, um das jetzt wieder mal etwas drastisch zu sagen, diejenigen, gegen die wir schon im Mittelalter in Kreuzzügen vorgegangen sind. Also wir haben damals Krieg geführt gegen, heute würde man Muslime sagen.
Wir sind ein bisschen abgeschweift von der Auslandsberichterstattung. Ich wollte noch ein paar andere Themen anschneiden. Also einer der Probleme, glaube ich, die wir auch haben in der Auslandsberichterstattung, ist die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer, der Zuhörerin, der Leser. Das ist ja manchmal journalistisch zum Verzweifeln. Also du hast irgendwie einen Krieg, der dauert dann halt einfach mal länger, ja, aus ein paar Monate, der dauert dann Jahre, das, sei das jetzt in der Ukraine oder sei das, was wir im Nahen Osten erleben und jetzt mit dem Iran auch wieder. Wenn es dann einfach so ein paar Monate dauert, dann verkommt die Berichterstattung oft dann so zu einer Art Pflichtveranstaltung. Man kämpft eigentlich als wenn man in der Auslandsberichterstattung arbeitet, sozusagen gegen diese kurze mediale Aufmerksamkeitsspanne an. Weil man immer die Leute sagen, ja, das haben wir schon gesehen, das haben wir schon gehört. Wie geht man damit um? Wie dreht man die Dinge so? Sie gehen eigentlich immer ähnlich weiter, es verändert sich eigentlich nicht und es ist trotzdem ganz furchtbar. und die Leute irgendwann sagen, ja, das haben wir jetzt schon alles gehört?
Ich glaube, man muss einfach im Fall des Falles, also wenn wir so eine Etappe wieder erreicht haben, wo die Ermüdung Platz greift, da muss man sich einfach zweimal überlegen, wie erzähle ich eine Geschichte? Wie beginne ich einen Bericht? Was stelle ich nach vorne? Was ist als bekannt vorauszusetzen, im Zweifelsfall ohne nie irgendetwas, aber wo kann ich sagen, ich muss jetzt nicht unbedingt wiederholen, wie viele Luftangriffe in der Nacht geflogen worden sind? Ganz entscheidend ist einfach, wie gesagt, wie erzähle ich eine Geschichte? Und welche Facette betone ich, streiche ich hervor? Das Elend, das sich abnützt,
aber
gibt's
ist
nicht.
Die Auslandsberichterstattung, das ist jetzt neutral ausgedrückt, ist die Auslandsberichterstattung bei solchen Sachen nicht manchmal sehr faul? Würde ich sagen, wenn zum Beispiel, ja, immer genau, also wir haben den Bericht über Gaza oder wir haben den Bericht über die Ukraine und dann gibt es so einen Verschnitt aus sozusagen Bildern von den Agenturen, die Ereignisse des Tages, da ist die Drohne gelandet und da ist die Bombe hochgegangen, aber dass die Leute irgendwann nicht mehr wahrnehmen, dass man irgendwie Dinge sozusagen, ja, wie du sagst, neu aufziehen muss. Also wenn ich zum Beispiel im Gazastreifen dann eine Geschichte mache, in der ich sage, okay, wir haben eine Rattenplage in den Zeltlagern im Gazastreifen, eine Ratten- und Ungezieferplage und eine Geschichte sozusagen darüber macht, das ist dann wieder etwas, was die Leute packt, was sie nicht mehr hören wollen, ist, ja, wie viele Anschläge es hier gab oder wie viele Drohnen da geflogen sind oder sonst irgendwas. Also dass man oft, ach, dass die Auslandsberichterstattung unglaublich faul ist, was das angeht.
Eine gewisse Bequemlichkeit kann ich wahrscheinlich nicht ganz bestreiten, auch wenn ich versuche, nicht bequem zu werden. Man kann es nur immer versuchen. Man kann sich nur überlegen, neue Zugänge oder andere Formen mal nicht eine Geschichte zu machen, sondern ein Gespräch zu machen, mit einem Sanitäter zu reden, mit einem Experten, mit einem Schiffskapitän im Golf zu reden und sozusagen dessen Perspektive einfließen zu lassen, sodass ich auch verstehe, was heißt denn das? Ein blockierter persischer Golf, eine Straße von Hormuz oder jetzt auch die omanische Küste.
Ich bin sehr froh, dass du Hormuz sagst. Es gibt eine Diskussion im ORF, da wird uns gesagt, nein, es muss eigentlich Hormuz heißen. Und also ich weiß halt, wie es auf Arabisch heißt. Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn der jemand sagt Hormuz. Und ich bin immer froh, bin sehr froh, dass du Hormuz sagst. Wollte ich nur kurz einwerfen. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, das sind Dinge, da das ist jetzt ein bisschen eine Geschmacksfrage. Ich tendiere dazu, Dinge so auszusprechen, wie sie dort ausgesprochen werden, wo der Bericht hingehört. Aber bevor ich die Ohren der Hörer quäle mit meiner Unfähigkeit, es richtig zu betonen,
also muss ich dazu sagen. Wir haben einige Gespräche geführt, Hartmut und ich, über Aussprache von Dingen im Laufe der Jahre. Das war jetzt eine kleine Spitze an der Seite. Was natürlich auch passiert ist, ist, dass die Berichterstattung schneller geworden ist. Also ich kann mich erinnern, wir waren mal, das war 2006, da habe ich dich eigentlich erstmal richtig kennengelernt, da waren wir, bist du gekommen vom ORF, ich war in Ägypten und es gab einen Anschlag im Rotmeer-Badeort Dahab. Damals gab es drei Sprengsätze, die am frühen Abend detoniert sind während einem Fest in Ägypten, Sham el-Nassim. Und das ist eben passiert in den belebten Touristenvierteln und Restaurants. Und bei dem Anschlag wurden mindestens 24 Menschen getötet und 80 weitere schwer verletzt zum Teil. Und ich kann mich erinnern, wir waren da und wir haben tagelang über diesen Anschlag berichtet und was es dann dabei rauskam und wie und was dann danach. Also wir haben das verfolgt sozusagen über Tage. Heute haben wir ganz oft eine Situation, wo ich denke mal, das gibt's nicht. Wir haben eine Situation, wo irgendwo am Morgen irgendwas passiert, ein Anschlag oder irgendwas, und dann kommt es mittags in den Nachrichten und abends ist die Medienkarawane schon wieder weitergezogen. Das ist eigentlich, war früher anders, fand ich. Das ist irgendwie, woher kommt diese wahnsinnige Schnelligkeit?
Es hat sicher damit zu tun, dass die Welt kleiner geworden ist. Wir können heute im Nu überall hinschauen. Wir haben alle Internet, wir haben inzwischen die künstliche Intelligenz, die uns noch viel mehr ermöglicht. Und wir können Neuigkeiten aus Weltgegenden im Nu beschreiben, von denen wir vor langer Zeit nicht einmal wussten, dass sie existieren. Wenn heute irgendwo in Chile ein Minenunglück geschieht, haben wir das sofort in den Schlagzeilen und wir haben Bilder und es gibt Satellitenaufnahmen etc. etc. etc.
Aber zwei Tage später reden wir da nicht mehr drüber, ne? Das ist dann irgendwie.
Ja, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es einfach, dass die Konkurrenz sehr groß ist, im Sinne von, es gibt gleichzeitig sehr viele Dinge, die geschehen. Und sie geschehen dann gleichzeitig.
War das früher nicht so? Gab es weniger Ereignisse oder haben wir nur anders darüber berichtet?
Wir wussten von weniger Ereignissen. Wir wissen heute von mehr Ereignissen, weil die Welt kleiner ist.
Ich habe das ja immer so ein bisschen genannt, was mich immer fasziniert. Ich habe das immer genannt, den Echtzeitwahnsinn in der Berichterstattung. Ich kann mich erinnern, viele so Dinge, als ich dann rumgefahren bin und dann, ich kann mich erinnern, Gaddafi ist gestürzt worden damals ist Gaddafi, glaube ich, dann auch getötet worden. Und dann bin ich extra wieder zurückgefahren nach Libyen mit dem Auto. Alles sehr, sehr kompliziert, weil du natürlich nicht fliegen konntest und über Tunesien. Das war alles mega anstrengend. Und du kommst dann, fährst dann von der tunesischen Grenze nach Tripolis und kommst dann da irgendwie an in dem Hotel und dann ruft dich der ORF an und sagt, du, wir haben jetzt gleich in einer halben Stunde oder einer Stunde hast du eine Schaltung. Kannst du bitte uns erzählen, wie ist die Lage in Libyen? Das Einzige, was ich gesehen habe, war die Ausfallstraße von Tunesien Richtung Tripolis und ich kann eigentlich überhaupt noch nichts erzählen und stehe da und muss irgendwie mir irgendwas aus den Fingern saugen, was ich da jetzt gesehen oder gehört habe. Und das finde ich auch, man lässt sich oft einfach nicht genug Zeit, Dinge erstmal wirklich, also weil die Konkurrenz jetzt gleich irgendwie auf Sendung ist und möglicherweise noch schlimmer ist, wenn dann irgendwelche Sondersendungen gefahren werden zu Zeiten, wo wir eigentlich überhaupt nicht wissen, was Sache ist. Ich kann mich erinnern an diesen Anschlag in Norwegen mit dem Brevik, mit diesem furchtbaren Anschlag auf der Insel, als er die ganzen Kinder erschossen hat und es liefen Sondersendungen über Sondersendungen und es waren dann mein absolutes Lieblingsgenre, die Terrorismusexperten, die dann dazu geschaltet wurden. Und die dann irgendwas erzählt haben von islamischem Terror und was weiß ich. Die haben wirklich die Sondersendung, haben stundenlang davon erzählt. Und dann kam langsam raus, dass es sich um einen rechtsextremen Norweger gehandelt hat. Und da habe ich mir auch manchmal gedacht, mein Gott, wenn man sich manchmal mehr Zeit lassen würde, wäre die Berichterstattung besser, nicht schlechter.
Da werden manchmal einfach Stereotype wirksam und zeigen sich. Es hat aber auch damit zu tun, und ich das, was du beschreibst, dadurch, dass wir zum Teil heute sehr viel mehr Live-Elemente in den Sendungen haben. Und wenn ich Live-Elemente habe, die im Wesentlichen aus Gesprächen, Momentaufnahmen mit Korrespondenten da oder dort zu tun haben, dann brauche ich quasi die Antwort jetzt. Karim, wie schaut es dort aus? Du bist nicht dort, aber egal. Wie schaut es dort aus?
Ja, da fällt mir was ein. Ich war einmal in Bagdad unterwegs im Norden der Stadt. Ja? Und dann war ich in einem Supermarkt und da gab es irgendwie die Hühnchen, die dann irgendwie da am Spieß gedreht haben. Und ich stand da gerade und dachte, Brust oder Keule, was nehme ich? Und dann klingelt mein Satellitentelefon und es war eine ARD-Anstalt dran und sagte, Herr Gohari, ich war im Norden von Bagdad, gerade ist im Süden von Bagdad eine Autobombe hochgegangen. Wie ist die Lage? Wir schalten sie gleich durch. Solche Sachen passieren einem dann auch manchmal, so ganz verrückte Dinge.
Wobei, solche Szenen gab es wahrscheinlich immer schon. Ich erinnere mich zum Beispiel an 9-11, also an die Anschläge in New York. Und ich bin in New York angekommen in der Nacht nach den Anschlägen und habe mich gekämpft durch eine Stadt, die ich nicht wiedererkannt habe und die auch keinen Verkehr zugelassen hat. Das heißt, man musste, und man kennt die Entfernung in Manhattan, man musste von Norden aus Süden gehen. Das dauert. Abgesehen davon war natürlich diese World Trade Center, die Gegend war weitläufig abgesperrt. Man kam da nicht hin. Und trotzdem wollte der Moderator oder die Moderatorin von mir wissen, wie, was ich sehe. Ich hätte dann irgendwie beschreiben können, je nach Zeitpunkt auf dem Weg von Norden nach Süden, okay, also ich bin jetzt beim Chrysler Building, aber das wollte ja natürlich niemand hören, weil er stand.
Wie hast du das Problem gelöst?
Ich hab den Chef vom Dienst angefleht, sagt dem Moderator, bitte, er soll mich nicht fragen, was ich sehe, weil ich müsste wahrheitsgemäß antworten, ich bin kilometerweit entfernt.
Das ist ja einer der Dinge, die ich so im Laufe der Jahre immer erlebt habe in diesen Kriegen, dass ja immer in jedem Krieg findet der ganz normale Wahnsinn statt und dann ein paar Straßen weiter die ganz normale, also da geht eine Autobombe hoch in einer Straße und drei Straßen weiter gehen die Leute einkaufen. Ne? Und das ist etwas, wenn die Leute sozusagen, die Zuschauer sehen dann irgendwie die Autobombe und die denken, ganz Bagdad ist irgendwie im Ausnahmezustand und in Wirklichkeit ist es halt wirklich drei Straßen weiter. Ja, gehen die Leute einkaufen. Ne? Das ist also schwer zu vermitteln oft. Ne?
Ja, ja. Ob das jetzt New York ist oder ob das Zagreb war zum Beispiel, als es serbische Angriffe gab auf die kroatische Hauptstadt, da hat man dann, es gab Alarm, aber den Alarm gab es einfach da, wo man war und 3 Minuten später war er vorbei und dann hat man vielleicht noch 10 Minuten gewartet, aber dann konnte man wieder rausgehen und einen Kaffee trinken auf der Straße.
Ja, ja. Das habe ich oft erlebt. Ja. Noch vielleicht ein anderes Thema. Also das Thema der blinden Flecken, die wir manchmal bei der Auslandsberichterstattung haben. Große blinde Flecken, wenn wir uns die große, weite Welt anschauen. Es gibt immer mal wieder Studien, die das untersuchen, wo dann bei rauskommt, dass zum Beispiel in Deutschland, Österreich, alles ziemlich ähnlich, ungefähr 10% der ausgewerteten Beiträge der öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen sich sozusagen den Ländern des globalen Südens widmen. Also einem Teil, in dem 85% der Weltbevölkerung lebt, macht 10% der Beiträge aus. 90% befassen sich eben mit dem globalen Norden. Also es kann man schauen, es sind ähnliche Zahlen, wenn man in der Schweiz schaut oder in der ARD oder so, also hast du eigentlich immer sehr ähnliche Zahlen. Wie geht man mit sowas um?
Man kann nur versuchen, die blinden Flecken zu erkennen und wenn man sie erkannt hat, bestenfalls zu übertünchen, indem ich nicht vorhandene Ressourcen, sprich Korrespondenten, ersetze. Also, um das anders zu sagen, der ORF hat keine Korrespondenten im südlichen Afrika. Wir haben auch keinen Korrespondenten in Lateinamerika, auch wenige, also auch keinen Korrespondenten in Südostasien. Wir sind darauf angewiesen, dass wir hier und da dorthin reisen, dann mit 5 bis 15 Geschichten zurückkommen.
Das wären schon viele.
Die wir dann nach und nach abarbeiten. Aber Kontinuität fehlt natürlich. Und bei der Betrachtung eines Landes, ich sage jetzt einmal Indonesien, brauche ich natürlich eine gewisse Kontinuität. Sonst verstehe ich, also ich habe schon nicht verstanden, was gestern war, aber ich werde auch nicht verstehen, was morgen sein wird, weil ich einfach niemanden habe, es sei denn, es passiert was, weil dann würden wir uns ins Flugzeug setzen und hinfliegen. Aber wenn das nicht so ist, und es darum geht, die politische Entwicklung im größten muslimischen Land Südostasiens zumindest beschreiben zu können, jedenfalls mitzukriegen, wenn sich etwas ändert.
Das ist nicht nur, glaube ich, Südostasien, ich glaube, es ist das größte muslimische Land bevölkerungsmäßig.
Dann.
Aber wo ist das, also ist es das Huhn oder ist es das Ei? Also interessieren sich die Leute nicht darüber, was im globalen Süden passiert und deswegen berichten wir nicht drüber oder weil wir nicht darüber berichten, interessieren sich die Leute nicht dafür?
Es mag beides sein. Meine Erfahrung ist, also wir sollten diejenigen, die uns zuhören, zuschauen oder lesen, was wir schreiben, wir sollten die nie für dumm verkaufen. Sie sind klüger, als wir uns eingestehen mögen. Sie sind auch jedenfalls interessierter, wenn ich sie zu interessieren imstande bin. Wir alle kennen Leute, die nicht imstande sind, eine Geschichte zu erzählen. Und dann gibt es Leute, an deren Lippen hängen wir. Das spielt auch eine Rolle. Ich muss wissen, wie ich eine Geschichte erzähle. Ich muss wissen, wie ich sie einleite.
Ich wollte aber auf das Thema soziale Medien eingehen. Also wir haben ja, das ist, glaube ich, sicher einer der großen, großen Unterschiede, zu verglichen zu dem mit vor 3 Jahrzehnten, als ich angefangen habe zu arbeiten, dass natürlich irgendwie ganz viel Ausland sich auf den sozialen Medien abspielt. Sehr, sehr viel Ausland. Und es gab sogar, ich kann mich erinnern, ich glaube 10 Jahre her, gab es sogar mal eine Diskussion darüber, brauchen wir eigentlich überhaupt noch Korrespondenten oder kann man sozusagen über die sozialen Medien die Wirklichkeit im fernen Ausland abbilden? Was denkst du darüber?
Um das gleich ohne Wenn und Aber zu beantworten, wir brauchen Korrespondenten ganz dringend und wir brauchen noch mehr, weil wir nämlich sonst niemanden haben, der uns diese spannende Welt näher bringt, uns klar macht, was da an Abenteuern passiert, noch passieren wird. Ja, was auch an schrecklichen Dingen möglicherweise sich ereignen wird, aber auch an wunderschönen. Und wir brauchen Leute, denen wir vertrauen können. Wir brauchen Leute, denen wir zuhören wollen. Und das sind die Korrespondenten, was die Auslandsberichterstattung betrifft, zu einem großen Teil. Dazu gehören auch gute Redaktionen. Aber wir brauchen diese Leute, die imstande sind, uns einfach zu sagen, da ist was. Und du tust dir selber einen Gefallen, wenn du jetzt kurz hinschaust oder hinhörst. Du erfährst was, ich erzähle dir was.
Also ich stimme voll mit dir überein, aber wir haben natürlich, also die Medien haben natürlich sozusagen ihren Gatekeeper-Status verloren. Also sozusagen, früher war das so, das, was die Leute über irgendwelche fernen Weltgegenden wussten, wussten sie, weil sie irgendwas im Radio oder im Fernsehen gesehen haben, und mit den sozialen Medien hat sich das einfach verändert. Wir sind nicht mehr die Gatekeeper an Informationen und Bildern, die wir aus der Welt bekommen.
Aber wie ist es denn mit den sozialen Medien? Wem folgen denn die Leute? Also ich könnte jetzt aus vielen Ländern die meist gefolgten Leute mir überlegen und dir fallen dann vielleicht auch noch ein paar andere ein, ob das in den USA ist, in Europa. Es sind Leute und sehr viele Korrespondenten, denen man folgt. Es können natürlich auch Moderatoren sein oder Journalisten, die sich einen Namen gemacht haben durch ihre Arbeit. Aber wenn sie einmal aufgefallen sind und wenn sie imstande sind, Geschichten zu erzählen, egal in welchem Format, dann sind das diejenigen, denen man folgt. Und man hat es auf TikTok und man hat es auf Instagram. Also, wir sind jetzt nicht im Ronaldo-Revier. Ich glaube, das ist der meist verfolgte und das sozusagen prominente, ich glaube noch vor Taylor Swift. Jetzt in diesen Regionen sind wir nicht, aber es gibt unter unseren Kollegen einige, die eine beachtliche Gefolgschaft haben. Und das ist ja nicht zufällig.
Ich habe mir ursprünglich vorgenommen, alle sprechen diese Tage vom ORF, wir nicht, sozusagen der alte Slogan, alle reden vom Wetter, wir nicht. Aber jetzt möchte ich doch nochmal auf diese Geschichte mit den sozialen Medien eingehen. und vielleicht doch eine kleine Gegenrede halten zu dem, was du sagst. Also du hast natürlich in vielerlei Hinsicht recht. Aber trotzdem, gerade eine jüngere Generation verfolgt die Welt mehr auf den sozialen Medien, als es mit den anderen Medien tut. Und ich glaube auch, dass die...
Das sind die, die wir verzweifelt
gerne
für uns zu gewinnen versuchen.
Aber das so zum Beispiel, wenn du dir jetzt nochmal, jetzt komme ich nochmal zu meinem Gebiet, nämlich natürlich Nahost nochmal zurück am Ende. Also da ist etwas, was diese Menschen den ganzen Tag über sehen. Zum Beispiel etwas, was im Libanon gerade passiert oder was in Gaza passiert. Also das haben sie auf ihrem Instagram irgendwie rauf und runter. Und dann kommt es auf einmal nicht in den Abendnachrichten vor. Und das ist, glaube ich, eine unglaublich gefährliche Geschichte. Also da schießen sich, glaube ich, die offiziellen Medien eigentlich letztlich langfristig ins Knie mit solchen Geschichten. Dadurch, das ist eigentlich so ein klassischer Fall, wo Vertrauensverlust entsteht. Ja, also das ist ja die einzige wichtigste Currency, die wichtigste Währung, die man als Medium hat, ist ja Vertrauen. Ne? Und also da, glaube ich, passiert gerade was, gerade bei jüngeren Leuten im Moment. Ja,
ja, also ich verstehe das Argument. Ich begegne ihm selber in der Wirklichkeit jeden Tag, habe auch kein Rezept. Niemand, habe ich den Eindruck, hat ein Rezept, sondern wir straucheln ein bisschen aus einer Medienwelt, die wir mitgebaut haben, in eine Welt, die wir nicht so wirklich kennen. Und wir fallen dauernd hin. Es mag zum Beispiel auch die Nahost-Berichterstattung sich als Beispiel eignen, weil ich zumindest Untersuchungen gelesen habe, laut denen Jüngere eine sehr viel pro-palästinensische Haltung einnehmen, während hingegen Ältere so eine gewisse Loyalität zu Israel verspüren, die aber bei den Jungen, einfach weil sie jung sind, nicht so lang besteht und vielleicht auch nie bestanden hat. Das ist etwas, was ich in israelischen Zeitungen lese, was sie sich auch warnend selber sagen, also Israelis, wir müssen aufpassen, dass unser Image nicht kippt, dass wir nicht viele in den USA, und das sind ja diejenigen, die sie besonders interessieren, dass wir nicht in den USA einfach einen Anhang an Sympathie verlieren, die wir nie wieder zurückgewinnen. Also das zeigt sich da auch, aber da fehlen mir letztlich Daten, um das auch nur einigermaßen nachvollziehbar oder für mich selber klar beantworten zu können, was wann eine Rolle spielt, mit welchen Auswirkungen. Das kann man sich zwar ausmalen, aber warum das so zustande kommt und ist das dann auch wirklich so, oder sind das Momentbeobachtungen, die eigentlich keine allzu weitreichenden Schlüsse zulassen?
Also es gab gerade jetzt vor, ich glaube ein paar Tage ist es her, eine Studie von, ich weiß nicht, Pew oder PEW.
Ja.
Pew, das ist ein großes Meinungsumfrageinstitut in den USA. Das war eine globale Studie, wo es darum geht, über wie kritisch die Leute zum Beispiel gegenüber Israel sind und israelischer Politik. Und es gab keine Zahlen zu Österreich, aber habe ich zumindest nicht gelesen, aber es gab zum Beispiel Zahlen zu Deutschland. Das war, ich glaube, 60 oder sogar 67% der Deutschen sind dem gegenüber sehr kritisch. Es gab auch mal vor ich glaube, es war eineinhalb Jahre her, da gab es eine Infratest-Umfrage in Deutschland. Da haben auch 60% der Befragten gesagt, dass sie ihr Vertrauen in die Nahostberichterstattung verloren haben. Da ging es nicht um die öffentlich-rechtlichen Medien, sondern um alle deutschen Medien. Und das sind eigentlich beunruhigende Zahlen, weil wenn sich die Leute dann irgendwann mal abwenden, wie gesagt, ich glaube, dass das dann wirklich zu einem gesellschaftlichen Problem wird. Wenn die Leute, dieser Vertrauensverlust ist in keinem Fall ein guter.
Nein, der Verlust von Vertrauen ist meistens auch nicht mehr gut zu machen oder jedenfalls nur ganz, ganz langwierig und ganz, ganz mühsam. Einmal Vertrauen weg. Ganz schwer wieder gewonnen. Bedeutet ja nicht, dass diejenigen, die in der Chefredaktion sitzen oder auch eine Etage drüber oder zwei oder drei, sich darüber nicht den Kopf zerbrechen. Das tun sie ja. Nicht nur in Österreich, sondern überall. Das Problem ist, es hat bis jetzt niemand die Formel gefunden, die vermutlich ähnlich schwierig zusammenzubekommen ist, wie mache ich Gold.
Ja, ich meine, wenn man uns anschaut, auch Generationengeschichte, wenn man sich anschaut, die durchschnittliche Zuschauerschaft der ZIP ist, glaube ich, 60 oder irgendwo noch höher plus, die bei Ö1-Journalen, ich weiß nicht, hast du da Zahlen? Wie die?
Also die letzte Zahl, die ich kenne, und ich muss jetzt sagen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, war 57.
Bisschen besser als Fernsehen.
War sehr überraschend. Der damalige Chef von Ö1 hat das auch mit einem gewissen Schmunzeln gesagt, wir sind jünger als unsere sozusagen Brüder vom Fernsehen. Aber natürlich ja, es ist sehr, sehr, das Problem sind, uns fehlen die Jungen. Sehr Hörer, am ehesten glaube ich, also das jüngste Medium bei uns von den traditionellen ist wahrscheinlich OFAT. Die waren lange so eine Brücke für ältere Millennials, würde ich sagen. Die haben da sozusagen sich alphabetisiert oder weitergebildet und haben das und verfolgen das und gewöhnen sich damit auch einen bestimmten Rhythmus und eine bestimmte, es geht ja um Anhänglichkeit, die wir gerne hätten und die wir in anderen klassischen Medien verlieren. Wir versuchen das Ganze in den neuen Medien aufzuholen, nachzuholen, diese Erfolgsgeschichte zu reproduzieren. Ob es uns gelingt, ich weiß es nicht.
Übrigens kein österreichisches Problem, man kann es auch immer sehen bei dem ZDF Heute-Journal oder Tagesthemen. Man muss sich nur die Werbeblöcke rundherum anschauen. Also fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, dann weißt du, welche Altersgruppe gerade schaut. So, ich glaube, wir haben schon zu lange geredet, wir müssen gleich langsam zum Schluss kommen. Vielleicht nochmal ganz am Ende, bist ja leider kein Auslandschef mehr. Aber wenn du jetzt irgendwie sozusagen wirklich im ORF was zu sagen hättest, etwas entscheiden könntest, was würdest du sagen, und jetzt speziell auf die, ich will jetzt nicht über die General, was die Debatte, was würdest du persönlich an der Auslandsberichterstattung verbessern, verändern oder würdest du sagen, ist es gut, wie es ist? Also was wäre so, wenn du sozusagen die Macht hättest, das irgendwie da irgendwie was zu beeinflussen, was wäre da die Priorität?
Also ich finde ja, dass wir gemessen an der Größe des Landes und der Zahl der Bevölkerung eigentlich ein relativ beachtliches Korrespondentinnen-Netz haben, aber ich würde es ausbauen. Ich glaube, dass wir es uns selber schuldig wären, eine verlässliche Information, eine, mit der wir auch auf Du und Du sind, in Afrika zu haben. Ich glaube, dass wir in Asien, dass es uns gut täte, wenn wir dort noch jemanden hätten. Ja, und es gibt auch, geschuldet jetzt natürlich der Kriegssituation in der Ukraine, wahrscheinlich in Europa auch noch Akzente, die man anders setzen könnte. Zum Beispiel in Polen einen Korrespondenten zu haben, der dann vielleicht in einer hoffentlich nicht mehr allzu fernen Zukunft auch die Ukraine, auch aus der Ukraine berichten könnte. Wir muten unseren Korrespondenten und Korrespondentinnen relativ viel zu. Allein, ich schaue dich jetzt an, Karim, für wie viele Länder warst du zuständig? Wie viele Leute leben dort?
Die Arabische Liga hat 22 Mitgliedstaaten.
Und du weißt auch, wie viele Leute dort insgesamt
wohnen? Ja, 450 wohnen. Millionen, glaube ich.
450 Millionen, fast so viel wie in Europa. Und du warst einer. Also man könnte sagen, wir haben dich überfordert. Das ist diese Art von Überforderung, die ich jetzt im Kopf habe.
Was natürlich auch wichtig ist, also wir reden jetzt von Korrespondenten und Dings, aber der große Kampf ist natürlich auch immer der Kampf ums Geld. Ne? Also dass du als Auslandschef natürlich dann irgendwie, du hast ein begrenztes Budget, wo du also eben keine Korrespondenten hast und auch die Korrespondenten mal, die in 22 Länder berichten müssen, in diesen 22 Ländern rumschicken musst und solche Sachen. Das ist natürlich auch irgendwie immer sozusagen ein Faktor gewesen, der einfach die Arbeit limitiert natürlich. Ja.
Ich glaube, und das ist kein Spezialinteresse eines etwas irrlichternden Journalisten, sondern das ist meine tiefe Überzeugung. Auslandsberichterstattung ist eine Stärke, mit der man Interesse, also die wir haben in Österreich, und etwas, womit man das Interesse auch noch steigern könnte. Die Leute wollen wissen, was ist auf der Welt los. Sie wollen verstehen, wie gewisse Dinge zusammenhängen. Und sie wollen auch Abenteuer sehen und hören. Und das ist noch ein bisschen abenteuerlich, während das, was im Südburgenland passiert oder in der Obersteiermark, ist wahrscheinlich weniger abenteuerlich.
Sagt Hartmut Fiedler, Mr. Ausland beim ORF bis heute. Also das ist, glaube ich, ein super Schlusswort, was du da gerade gemacht hast. In den letzten Wochen sehen wir natürlich auch wieder, wie klein die Welt eigentlich ist, oder um genau zu sein, wie schnell die Welt an unserer Haustüre ankommt. Mit der Schließung der Straße von Hormuz sehen wir das einmal mehr, wie Ereignisse tausende Kilometer von uns entfernt sich auf das Leben hier in Europa auswirken können. Wir haben das auch erlebt bei der Flüchtlingskrise 2015, haben wir das gesehen, welche Auswirkungen ein Bürgerkrieg in Syrien auf Österreich oder Deutschland hat. Das war einmal mehr mein Podcast Nahost, nah dran. Ich hoffe, dieses Gespräch hat euch ebenso fasziniert wie mich. Ich fand es wirklich, könnte dem Hartmut wirklich noch 2 Stunden zuhören. Wenn ihr Feedback habt, gerne über meine sozialen Medienkanäle, das heißt über Instagram, Facebook, X oder Blue Sky. In diesem Sinne, die Welt ist ein Dorf und die Auslandsberichterstattung ist kein exotischer Luxus. Euer Karim. Missing Link.